Das Buch Schwarze Flamme, revolutionäre Klassenpolitik im Anarchismus und Syndikalismus ist im Original 2009 erschienen und dieses Jahr auf Deutsch. In drei Teilen erörtern die Autoren Theorie und Analyse, Strategie und Taktik und soziale Themen des Anarchismus. Das Ganze in einem 400-Seiten-Werk, das eine historische wie auch globale Perspektive aufnimmt. Übersetzt wurde die Schwarze Flamme von Andreas Förster und Holger Marx und ersterer stellt das Buch am Samstag in Freiburg vor. Wir haben aus diesem Anlass mit ihm gesprochen. Hallo Andreas.
Schönen guten Tag, Johanna.
Zunächst mal, was hat dich an der Schwarzen Flamme so gereizt, dass du bereit warst, dich mit dieser ausgiebigen Analyse von Anarchismus und Syndikalismus als Übersetzer intensiv zu befassen?
Vor allen Dingen die systematische Herangehensweise der beiden Autoren, Lucien van der Walt und Michael Schmidt, die ja die Anarchismusdefinition vom Kopf auf die Beine stellen und dann auch der Bezug auf die syndikalistische Bewegung und auf die heutige Zeit und auch der Ansatz der Autoren, dass sie versuchen, die anarchistische Tradition fruchtbar zu machen für aktuelle Kämpfe und also auch zu einem Neuaufschwung des Anarchismus beizutragen.
Die Autoren analysieren den Anarchismus zeitlich eingegrenzt als modernes Phänomen, aber räumlich weiter als in vielen anderen Darstellungen, nämlich explizit als globales Phänomen. Was fügt die globale Perspektive, die anarchistische Bewegungen auf der ganzen Welt beleuchtet, den üblicheren eurozentrischen Darstellungen an Neuem hinzu?
Wenn man eine eurozentrische Perspektive einnimmt, dann versteht man vor allen Dingen den Anarchismus mit Schwerpunkt in Spanien. Wenn man aber eine globale Perspektive einnimmt, dann sieht man sehr wohl, dass der Anarchismus nicht nur in Spanien, sondern auch in anderen Ländern eine Massenbasis erlangen konnte und auch handlungsfähig wurde. Und das ändert natürlich das Bild des Anarchismus auch ganz stark. Und das ist ein wesentlicher Beitrag zum Verständnis auch.
Mhm. Könntest du in der Form jetzt so in kurze Worte fassen, in welcher Richtung das Bild des Anarchismus ändert? Lässt sich das überhaupt so zusammenfassen oder sind das ganz viele verschiedene Aspekte?
Es wertet vor allen Dingen die strategischen Fragen auf. Das heißt also, dass eine Bewegung, in diesem Fall die anarchistische Bewegung auch selbst sehr stark verantwortlich ist für ihren eigenen Erfolg. Wohingegen ja, wenn man sagt, Spanien war eine Ausnahme, dann öffnet man ja Tür und Tor für Mutmaßungen, wie zum Beispiel das aus der spanischen Geschichte zu erklären oder irgendwelche Prädispositionen des spanischen Volkes oder so, eine besondere Affinität zum Anarchismus. Und wenn man das auf globaler Ebene sieht, dann sieht man sehr wohl, dass es eben nicht in erster Linie an irgendwelchen historischen Voraussetzungen lag, sondern auch an strategischen Entscheidungen, die eben auch in der Hand der anarchistischen Bewegung und ihrer Akteure liegen.
Greifen wir da vielleicht ein Beispiel heraus. Die beiden Autoren sind südafrikanische Staatsbürger. Wie beschreiben Sie den Anarchismus in Südafrika?
Sie gehen da vor allen Dingen auf die ersten Gewerkschaftsgründungen Anfang des 20. Jahrhunderts ein in Südafrika und auch auf deren Abgrenzung von den üblichen weißen Gewerkschaften der damaligen Zeit, die zum Beispiel schwarze und auch indische Arbeiter damals nicht aufgenommen haben, im Unterschied zu den syndikalistischen Organisationen. Und die etablierten Gewerkschaften haben auch Forderungen vertreten, wie zum Beispiel bestimmte Berufe nur Weißen vorzubehalten, wogegen sich natürlich die syndikalistischen Gewerkschaften gewandt haben, ganz explizit, und damit auch eine Massenbasis in Südafrika erreichen konnten.
Kommen wir zum Konzept des Anarchismus selbst. Die Autoren arbeiten eine Broad Anarchist Tradition heraus. Ihr habt diesen Begriff nicht ins Deutsche übersetzt. Zunächst mal ganz einfach gefragt, warum bleibt er so im Englischen stehen?
Wir haben den bewusst nicht ins Deutsche übersetzt, weil er ein sehr vielschichtiger Begriff ist und wir den in diesem Schillern auch behalten wollten. Also Broad, diese Breite bezieht sich einerseits natürlich auf die Bewegung an sich, die verschiedene Ströme auch in sich birgt, bezieht sich aber auch darauf, dass die Bewegung in die Breite der Gesellschaft wirken will und bezieht sich auch darauf, dass auch sehr unterschiedliche Strategien in der gleichen Bewegung ausgearbeitet wurden, um eben diese Breitenwirkung zu erlangen. Und da hatten wir gedacht, es wäre besser, wenn man den im Englischen lässt, weil es das halt knackiger macht.
Ein Aspekt des Buches, der für viele Diskussionen gesorgt hat, ist, dass die Autoren quasi vertreten, dass nicht überall Anarchismus drin ist, wo Anarchismus draufsteht. Kann man vielleicht sagen, dass diese Broad Anarchist Tradition auch als eine bestimmte Form des Anarchismus verstanden werden kann? Ihr habt in eurem Nachwort geschrieben, es geht keineswegs darum, jemanden seine anarchistische Identität abzusprechen, wenn er oder sie das selbst so versteht. Ist Broad Anarchist Tradition ein spezieller Anarchismus? Könnte man das so sagen?
Es kommt eben auf das Verständnis des Anarchismus an, was man davon hat. Und wir haben auch gesagt im Nachwort, dass man halt vielleicht dann noch sagen könnte, das, was heute unter Anarchismus verstanden wird, wäre vielleicht eher Neo-Anarchismus. Weil das Interessante an dieser Broad Anarchist Tradition ist tatsächlich, dass das die vorherrschende Auffassung in der historischen anarchistischen Bewegung war und dass das quasi der originale Anarchismus ist. Ja. Das Konzept, das Lucian und Michael vertreten, ist, dass man ähnlich wie den Sozialismus oder Liberalismus, eben den Anarchismus, dieses so ein Ismus-Ding, eben begreift als soziale Bewegung, die auf eine gesellschaftliche Veränderung halt hinwirkt. Und in dem Sinne ist die Argumentation, die gewisse individualistische Ansätze da nicht mit reinbringt, weil es eben keine gesellschaftliche Veränderungsstrategie gibt, finde ich durchaus schlüssig.
Darauf sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen näher eingehen. Das Konzept von Anarchismus, was die beiden Autoren, Lucien und Michael, vertreten, schließt einige Strömungen ein oder auch Personen, die sich selber eher zum Beispiel als Marxistin bezeichneten, und schließt solche aus dem Anarchismus aus, die sich selbst als Anarchistinnen verstanden haben oder zumindest gemeinhin so verstanden wurden. Was sind die Kriterien, die sich festmachen lassen? Wonach lässt sich Anarchismus bestimmen?
Also wie gesagt, Anarchismus wird verstanden als gesellschaftsverändernde Bewegung. Sie haben das dann historisch auch zurückgeführt und es wird auch in anderen Darstellungen, selbst wenn sie eine andere Anarchismusdefinition zugrunde liegen, so vorgestellt, dass der Anarchismus im Rahmen der sozialistischen, auch frühsozialistischen Bewegung aufgekommen ist und sich entwickelt hat, auch in Abgrenzung zum Marxismus. Eben daraus ziehen dann Lucy und Michael die Kriterien, was Anarchismus ist, und zwar halt als ein Teil der sozialistischen Bewegung, der auf Internationalismus ausgerichtet ist, auch der gegen den Staat und gegen Hierarchien ist und natürlich auch gegen Kapitalismus und Grundbesitz, der aber eben zum Beispiel die Staatskritik sich nicht auf den Antietatismus beschränkt, auf eine Staatsfeindlichkeit, die sehr verschiedene Hintergründe und Motive annehmen kann und die natürlich mit den verschiedenen Motivationen auch verschiedene Ergebnisse zeitigen wird. Also hat man zum Beispiel Anarchismus als sozialistische Bewegung, hat keinen Bezug zu Stirner, meiner Meinung nach, und auch nach Meinung der Autoren. Und deswegen werden dann eben solche Vertreter, die gemeinhin zum Anarchismus oder als Vorläufer des Anarchismus gerechnet werden, eben dort, sag ich mal, ausgeschlossen. Aber es wird ja vielfach in der deutschen Rezeption auch aufgefasst als Verengung des Anarchismusbegriffes. Andererseits, wenn man die sozialistische Stoßrichtung mit einbezieht, dann wird der Begriff ja auch präziser und kann eben auch auf Sachverhalte oder Strömungen angewandt werden, die vielleicht sonst nicht in einem anarchistischen Verständnis mit einbegriffen wären. Wobei natürlich aber das Endergebnis von der Betätigung dieser Kreise dann auch ein anarchistisches wäre.
Wenn wir jetzt bei den Ausweitungen und Eingrenzungen noch bleiben, du hast schon erwähnt, der Antietatismus reicht also nicht, sagen die beiden Autoren, sagt auch ihr Übersetzer, nicht zur Definition des Anarchismus. Ihr schreibt in eurem Nachwort, der Übersetzer, darüber hinaus noch, dass der Antietatismus als Konzept auch nicht überstrapaziert werden soll, dass zum Beispiel Phänomene wie Autorität nicht gleichzeitig mit dem Staat abgelehnt werden können, generell, da es auch Aspekte von Autorität gibt, die im Anarchismus durchaus eine Rolle gespielt haben, und zwar keine negative. Kannst du da vielleicht ein bisschen beschreiben, an welche Formen von Autorität ihr da gedacht habt?
Das ist eine ganz interessante Frage. Ich denke, man muss dann auch in der anarchistischen Bewegung von heute das noch stärker diskutieren. Ich denke aber, wenn wir von Autorität sprechen, dann heißt es zum Beispiel eine demokratische Basis, demokratisch gefällte Entscheidung hat zum Beispiel auch eine gewisse Autorität. Das heißt, man kann sich da nicht nolens volens darüber hinwegsetzen als Individuum, weil das würde ja den basisdemokratischen und freiheitlich-gleichheitlichen Ansatz des Anarchismus auch konterkarieren. Und das sind, denke ich, Problemaufrisse, die in der anarchistischen Propaganda in den letzten Jahren wenig oder gar nicht behandelt wurden. Und darüber müsste man, denke ich, ganz stark nachdenken. Es geht ja auch darum, es gibt ja vielfach das imperative Mandat in anarchistischen Kreisen. Das heißt, jemand wird eine Aufgabe übertragen, der ist aber jederzeit auch abrufbar. Und aber in der Ausführung der Aufgabe hat er ja auch eine andere Stellung als jetzt jemand, dem halt die Aufgabe zum Beispiel nicht übertragen wurde.
Du hast am Anfang gesagt, die Autoren haben den Anarchismus vom Kopf auf die Füße gestellt. Nochmal die Nachfrage auch nach den Ausschlüssen im Konzept des Anarchismus. Man kann sicherlich darüber diskutieren, wie sie theoretisch vertretbar sind. Ihr macht das auch in eurem Nachwort sehr stark, dass es da um die Schärfung auch eines wissenschaftlich verwendbaren Konzepts geht. Jetzt mal abgesehen davon, ob man das akzeptiert oder nicht, muss man nicht trotzdem trennen zwischen einem theoretischen Konzept auf der einen Seite, was man schärfen kann, wo man mittels theoretischer Kriterien Strömungen ausschließen kann, und andererseits einem empirischen Phänomen der Selbstbeschreibung von Menschen als Anarchistinnen und Anarchisten, das einfach so nicht wegzudiskutieren ist?
Mit Sicherheit, die Autoren und auch wir wollen es nicht wegdiskutieren, sondern wir wollen eine Debatte anstoßen innerhalb der anarchistischen Bewegung. Das Interessante ist ja, dass durchaus von Anarchisten fast jeder Couleur die Ziele und Prinzipien geteilt werden. Eben im Grunde lässt sich das ja auch zurückführen auf dieses große Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Und dann, denke ich, muss man aber, das machen die beiden Autoren auch stark, dass man sich strategisch überlegen muss, wie gelangt man dahin, diese Ziele zu verwirklichen. Ob man das mit den heutigen Ansätzen der anarchistischen Bewegung wirklich schafft, daran habe ich zumindest meine Zweifel, wenn man sich auch anguckt, welchen gesellschaftlichen Einfluss die anarchistische Bewegung heute hat. Und dann geht es halt einfach darum, vielleicht auch in der Geschichte halt zu schauen, welche Entscheidungen und Richtungsentscheidungen wurden damals getroffen, und müsste man nicht vielleicht die Entscheidungen, die heute von der Mehrheit der Bewegung getroffen wurden und werden, überdenken und einen anderen Kurs einschlagen, um eben eine gesellschaftliche Wirkungsmacht auch zu erlangen.
Wie könnte das gehen in einer Strömung, die eigentlich definitorisch dann, denke ich, auch aufgestellt ist als eine, in der Basisorganisation eine große Rolle spielt, die auf jeden Fall nicht zentral gelenkt werden kann? Wie kann man da einen Kurs einschlagen? Ist das überhaupt möglich oder wäre das nur ein Glücksfall, wenn sich alle von unten einigen?
Ich denke, natürlich ist es möglich, sonst, wenn ich meinen würde, das wäre nicht möglich, dann könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass eine ganze Gesellschaft anarchistisch organisiert werden kann. Im Wesentlichen wird es ja wohl über Debatten laufen müssen, sei es schriftlich, sei es in Versammlungen. Und dann wird man konkrete Fragen diskutieren und wird auch aus der Diskussion heraus zu konkreten Handlungsideen kommen. Und die werden dann entweder umgesetzt oder eben nicht. Ich denke, es wird auch eine gewisse Ungleichzeitigkeit geben, dass halt vielleicht der kritische Ansatz von Lucien und Michael in einigen Orten auf eine fruchtbaren Boden fällt und dann eben Auswirkungen hat und bei anderen vielleicht weniger oder später oder auch gar nicht. Und dann wird sich auch zeigen, ob dieser andere Ansatz von Lucien und Michael halt tatsächlich Früchte tragen kann oder nicht. Und dann geht die Diskussion eben weiter im Abgleich an der Realität von heute. Das ist da, denke ich, das Zentrale, dass man tatsächlich sich an der Gegenwart ausrichten muss und nicht auf 150 Jahre alte Diskurse sich versteifen sollte.